Glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Glaubst du das? Fühlen können wir es nicht, aber wir dürfen es glauben, weil egal, was wir fühlen, Jesus hat es versprochen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, so bitten wir dich. Du bist jetzt ja auch hier. Wir sehen dich nicht, aber du bist da und wir bitten dich. Rede du zu uns. Füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und geh du von Herz zu Herz und zieh du bei uns ein. Amen. Das Thema heute Morgen heißt, am Ende neu angefangen. Und ich möchte heute euch von jemandem erzählen, eine bekannte Person aus der Bibel, die am Ende war. Und wenn jemand am Ende ist, dann denken wir, aus die Maus, vorbei, Schluss. Aber bei Gott ist das Ende, ist unser Ende, oft der Anfang. Erst der Anfang. Und dann geht's so richtig los. Das haben Menschen in der Bibel erlebt, das erleben wir heute. Jesus sagt, ich bin Anfang und Ende. Und wenn er sagt Ende, dann meint er nicht Schluss, sondern er ist der, der ist und der da war und der da kommt und der da bleibt. Und bei ihm ist kein Ende. Bei ihm ist Ewigkeit, Hoffnung. Und darum soll es heute gehen, am Ende neu anfangen dürfen. Das dürfen wir. Drei Punkte, die wir hier hören. Zuerst vermasselt. Zweitens am Ende und drittens berufen, fang neu an. Und das ist schon mal beruhigend zu hören, diese drei Punkte. Du kannst es ruhig vermasseln, du kannst ruhig am Ende sein. Gott gibt dich trotzdem nicht auf und du kriegst eine neue Chance. Ich nehme uns mit hinein, das vorgeschlagene Bibelwort für diesen Sonntag erzählt eine Berufungsgeschichte. Jetzt fragst du dich, von wem? Von Mose, genau. Und interessanterweise haben wir genau dieses Kapitel am Dienstag in der Bibelstunde behandelt, ohne dass ich wusste, dass das das vorgeschlagene Bibelwort ist, aber dann war ich doppelt neugierig. So ist es ja manchmal, dass man denkt, Herr, was willst du jetzt dadurch sagen? So. Die Geschichte von Mose ist eine sehr spannende, außergewöhnliche, mit Höhen und Tiefen, mit hohen Höhen und tiefen Tiefen. Und sie beginnt auch schon so spektakulär, wenn wir uns überlegen, was heißt dieser Name eigentlich, Mose. Vielleicht kennst du ein kleines Kind, einen Jungen, der Mose heißt. Biblische Namen sind ja im Moment wieder modern. Mose heißt aus dem Wasser gefischt, aus dem Wasser gezogen. Und das deutet schon an, Mose, der lebte unter gefährlichen Umständen, weil zu seiner Zeit, da brach zwischen den Ägyptern und den Israeliten ein Krieg aus, Feindschaft aus. 400 Jahre lang hatten sie friedlich zusammengelebt, aber plötzlich war das alles kaputt. Warum? Die Ägypter haben Angst bekommen. Israel war, als sie ins Land kamen, nur eine große Familie. Jakob, Israel und seine Familie. Und eigentlich war das eine wunderbare Geschichte. Ihr kennt die mit Josef, Völkerfreundschaft. Josef hat Gott hat einen Traum gehabt und hat gesagt, es kommt eine Hungersnot, aber Gott warnt euch, hilft euch. Sie haben gemeinsam Getreidespeicher gebaut und dann hat der Pharao dem Jakob und seiner ganzen Familie Asyl gewährt und hat gesagt, ihr dürft alle kommen, ihr seid herzlich willkommen und ihr bekommt das beste Land für euch und eure Familien, das Land Gosen. So fing es an mit einer Völkerfreundschaft, aber das lag lange zurück. Und jetzt dachte niemand mehr daran. Und das, worauf der Pharao und seine Leute sahen, das war, die werden ja immer mehr und mehr. Und wer weiß, irgendwann sind die vielleicht nicht mehr auf unserer Seite und verbünden sich mit unseren Feinden. Und dann ist das unser Ende. Dann unterliegen wir. Das müssen wir verhindern. Und so haben sie das Volk Israel versklavt zu Frondienst mit Gewalt. Und außerdem hat der Pharao angeordnet, jedes Baby, jeder Junge, der geboren wird, der soll getötet werden, damit sich das Volk nicht weiter vermehrt. Und dann hören wir von seiner Mutter, sie hat um ihr Kind gekämpft, sie war kreativ, sie hat sich einen Korb gebastelt, den wasserdicht gemacht und hat den kleinen Mose ins Schilf im Nil gesetzt. Die große Schwester hat aufgepasst. Und dann kam es, dass die Prinzessin, die Tochter des Pharao, gerade dort ganz in der Nähe gebadet hat und sie hört das Kind weinen, sie lässt es holen, sie findet es niedlich, sie nimmt es mit und bekommt gleich noch eine Amme zum Stillen mit, die Mutter nämlich. Und dann wächst dieser Mose auf zwischen zwei Welten, ein hebräisches Kind am Hof des Pharao. Und dann denkt man sich schon, wenn man diese Geschichte hört, kann das alles Zufall gewesen sein? Hat da nicht Gott seine Finger im Spiel? Und auf einmal verändern sich die Zukunftsaussichten für diesen Mose. Er wird rundum beschützt, gefördert. Er wächst auf als ein Prinz. Er kriegt die beste Bildung. Alle Türen stehen ihm offen. Was hatte Gott hier vor? Habe ich mich gefragt. War Mose der neue Josef? Sollte Mose ein Berater des Pharao werden? Oder vielleicht selber der nächste Pharao? Sollte er seine einflussreiche Stellung nicht nutzen, um für Gottes Volk einzustehen? So wie später ein Daniel am Hofe seines Königs, wie eine Esther, wie ein Nehemia, wo Gott Menschen in einflussreiche Positionen führt, damit sie ein Segen sein können. Alles deutet darauf hin, aus dem Wasser gefischt und bis in die höchste Position geschoben, an den Hof des Pharao. Aber dann kommt alles ganz anders. Und da sind wir beim ersten Punkt. Vermasselt. Mose vermasselt an einem einzigen Tag alles, was hier über Jahre hinweg aufgebaut worden ist. Alle Türen gehen zu. Alles, was möglich gewesen wäre, ist jetzt nicht mehr möglich, denn Mose erschlägt im Zorn einen ägyptischen Aufseher, der sich an einem hebräischen Sklaven vergeht. Und auf einmal ist er Staatsfeind. Das Ganze kommt vor den Pharao. Der Pharao lässt nach ihm suchen, will ihn töten und Mose flieht. Und was viele nicht wissen über die Geschichte von Mose ist, nicht nur die Geschichte von seiner Rettung im Körbchen und auch nicht nur die Geschichte am Ende, wo er der Führer des Volkes wird, wo Gott Plagen zum Pharao und den Ägyptern schickt und Mose Israel durch die Wüste, sondern ein Großteil seines Lebens verbrachte Mose selber in der Wüste. 40 Jahre hört und sieht man gar nichts mehr von Mose. Da ist einer, wie man sagt, so in den besten Jahren. Er ist 40 Jahre alt oder jung, am Anfang einer Karriere mit allen Möglichkeiten, mit Einfluss, und dann vermasselt er es. Und dann hören wir 40 Jahre gar nichts mehr von ihm. Was passiert? Mose flieht in die Wüste. Er trifft dort auf Nomaden. Er heiratet eine Frau aus Midian, er wird Viehhirte und das ist alles, was er die nächsten 40 Jahre lang tut. Und dann, plötzlich, aus heiterem Himmel geht die Geschichte weiter. Und da steigen wir wieder ein. 40 Jahre später, Mose ist inzwischen 80 Jahre alt, ein alter Mann, da ereignet sich, ohne dass erkennbar ist, warum, jetzt, da ereignet sich so ziemlich am Ende der Welt folgende Geschichte. Zweiter Punkt, am Ende. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Soweit erstmal. Also Mose ist, wie gesagt, inzwischen 80 Jahre alt und er muss immer noch arbeiten. Keine Rente mit 67. Er ist immer noch draußen unterwegs mit dem Zelt, mit den Schafen, die nicht mal seine Schafe sind. Sie gehören seinem Schwiegervater, Jitro. Ich weiß nicht, ob der älter war als Mose, muss auch schon alt gewesen sein. Und in diesem Moment befindet sich Mose so ziemlich am Ende der Welt, am Fuß des Berges Horeb, was so viel bedeutet wie ödes Land, Wüstengebiet. Das heißt Horeb. Mose ist, wie wir sagen würden, irgendwo im Nirgendwo, JWD, an einem völlig unwichtigen Ort bis dahin, Wüste, karg. Und da sieht er einen brennenden Dornbusch vor sich. Er guckt ihn eine Weile an und merkt, Moment mal, warum verbrennt der Busch nicht? Er geht näher heran und dann diese Stimme, Mose, Mose, wer ist da? Ich bin hier, sagt Mose. Komm nicht näher und zieh deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wenn man sich das mal so vorstellt, da muss man ja lachen. Da muss einer seine Sandalen in der Wüste ausziehen, weil der Sand, auf dem er steht, ist heiliges Land. Warum? Ein Feuer in der Wüste, ein Busch, der nicht verbrennt, eine Stimme, die sagt, der trockene Staub, auf dem du stehst, ist heiliges Land, zieh bitte deine Schuhe aus. Was in aller Welt passiert hier? Was soll das? Wer spricht hier? Warum ist dieser Ort heilig? Was mag Mose sich gedacht haben in diesem Moment? Und die Stimme sagt, ach, ich bin's nur, Gott. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllt sein Gesicht, denn er fürchtet sich vor Gott. Gott redet an diesem Tag aus heiterem Himmel zu Mose und gibt einem Mann, der absolut nichts davon ahnt, den größten Auftrag seines Lebens mit 80. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Die meisten sind ja schon ein bisschen älter hier unter uns. Was du für große Pläne schmiedest, vielleicht bist du 80 und sagst dir, jetzt geht's so richtig los. Alles bisher war Pillepalle, jetzt lege ich los. Hans-Jürgen, ne? Bald ist soweit. Mach dich bereit. Was ist in diesen 80 Jahren passiert? 80 Jahre lang hat Gott, so viel wir wissen, nicht viel von sich hören lassen. Schon als Mose Baby war, wurde Israel unterdrückt und hat zu Gott geschrien. 80 Jahre lang schaut Gott scheinbar nur zu, wie sie leiden und zu ihm schreien. Und dann, ganz am Ende des Lebens, da spricht er mit Mose und beruft ihn, Führer des Volkes zu werden. Eines Volkes, das nichts anderes kannte, die Lebenden, als diese Gefangenschaft. Und jetzt schreitet Gott ein. Und warum jetzt? Warum hier und warum Mose? Das wissen wir ja gar nicht. Aber Gott schreitet ein. Und er sucht sich dafür gerade Mose aus. Obwohl Mose eigentlich der Letzte gewesen wäre, auf den man noch Hoffnung gesetzt hätte. Er hatte seine beste Zeit hinter sich. Er hatte seine Chance und hat sie vermasselt. Obwohl, wenn wir jetzt so mal uns umschauen, nach Amerika gucken, ist das gerade in der Mode, ne? Da sind auch zwei 80-Jährige, die sich da um die Präsidentschaft kämpfen. Aber sollte man sich das als Vorbild nehmen? Vielleicht haben die Mose als Vorbild, ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Also Mose ist zu alt und er ist völlig alleine. Er hat keine Kontakte mehr, er hat kein Netzwerk, keinen Einfluss. Er ist isoliert. Und an diesem trostlosen Ort im Ödland, im Wüstland, am Horeb, am Ende der Welt, kommt Gott zu diesem Mann und ruft ihn. Und wenn man das hört, dann erinnert das an so vieles. Warum nicht ein Tempel? Warum so ein gescheiterter Mann? Warum nicht zu der Zeit, wo Mose noch gekonnt hätte? Gottes Ruf ereilt Mose zur Unzeit. Mose hat Gott hier gar nicht gesucht und er hat auch kein neues Lebensziel mehr gesucht, glaube ich. Aber Gott hat ihn erwählt, einen alten Opa in der Wüste, im Exil. Einen, der alles vermasselt hat und der auch noch stottert, wie er sagt. Und diese Frage, warum, vielleicht soll uns die gerade zeigen, dass es nicht so sehr auf uns ankommt, darauf, wie begabt einer ist, wie erfolgreich einer ist, sondern es kommt auf Gott an, auf ihn allein. Es heißt, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Und in Römer 11 heißt es, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, aus einem einzigen Grund, weil Gott treu ist, nicht weil wir treu sind. Und in Römer 9 heißt es, was sollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Alles liegt an Gottes Erbarmen. Und das ist gut, weil das heißt, auch wenn wir es vermasseln, wenn wir zu Gott gehen, können wir wieder neu beginnen. Darum Gott am Horeb und darum Mose, weil Gott zeigt, es gibt kein zu spät, es gibt kein unmöglich, es gibt kein ich kann es nicht. Gott kann aus dem kaputtesten Menschen noch was machen. Gott kann auch mit uns jederzeit noch was machen. Auch dann, wenn du auch vielleicht sagst, mein Leben ist doch schon fast vorbei. Meine besten Jahre liegen doch hinter mir. Wenn du nichts mehr erwartest, wenn du gescheitert bist, wenn du es vermasselt hast, wenn du Schuld auf dich geladen hast, wenn deine Ehe kaputt ist, wenn du weggelaufen bist, wenn du pleite bist, wenn du unheilbar krank bist, was auch immer deine Umstände sein mögen, wo du am Ende bist, du darfst zu Gott kommen, vor ihn treten und neu anfangen, denn wir hören hier, Gott wartet nicht, bis Mose sein Leben in Ordnung gebracht hat, bis er wieder lieb war, bis er rein war, bis er geeignet war, bis er zum Tempel kommt und ein Opfer bringt. Nein, Gott geht in die Wüste, zum Horeb, da wo Mose ist. Und das heißt für uns auch, Gott wartet nicht, bis du wieder gut und heilig bist. Gott wartet nicht im Tempel auf dich, er kommt zu dir an deinen Horeb ins öde Land. Da will er den trostlosen Raum, auf dem du gerade stehst, vielleicht dein kaputtes Leben, heiligen. Jetzt sind wir bei diesem Wort heiligen, denn was passiert da? Was bedeutet das? Gott heiligt diesen Raum, wodurch? Durch seine bloße Gegenwart, durch seine Anwesenheit, weil er selber heilig ist. Und heilig heißt vollkommen gut. Gottes Gegenwart heiligt alles, das mit ihm in Berührung kommt, reinigt, erneuert, belebt, auch den unheiligsten, trostlosesten Ort, weil Gott heilig ist, nicht dieser Ort an sich. Wenn Gott einen Ort betritt, wird dieser heilig und von Grund auf verändert, weil Gott heilig ist. Und dann haben wir hier diesen Dornbusch, der das auch ausdrückt, auch ein Bild, so wie Mose auch ein Bild ist für uns. Ein trockener Dornbusch, der nicht verbrennt. Wenn Gottes Feuer auf dich fällt, dann kommt aus dem Nichts neues Leben in dich hinein, so wie das Feuer im Dornbusch. Dann brennst du, aber du brennst nicht aus. Dann verbrennst du nicht, auch wenn du nur ein trockener Dornbusch bist. Der Dornbusch brennt mit dem Feuer Gottes und verbrennt nicht. Und wenn Gottes Liebe und Kraft in eines Menschen Herz fällt, dann brennen wir auch. Dann gehen wir von einer Kraft zur anderen, wie es heißt, und es ist nicht unsere Kraft. Dann kann ein 80-Jähriger noch weitere 40 Jahre Anführer eines Millionenvolkes sein. Über Mose hören wir dann viel später, 40 Jahre später, am wirklichen Ende seines irdischen Lebens. Da heißt es in 5. Mose 34, und Mose war 120 Jahre alt, als er starb, und seine Augen waren nicht schwach geworden, und seine Kraft war nicht verfallen mit 120. Warum? Weil Gottes Feuer in ihm brannte. Er stand und lebte seit diesem Moment am Horeb, als Gott sein Leben nochmal neu anfing, mit Gott und stand auf heiligem Land. Dieses Ende wurde für Mose zum Neuanfang und zum Wendepunkt seines Lebens. Mit einem 80-Jährigen, ihr Lieben. Mit 80 Jahren, da fängt das Leben an. Diesen Song konnte Mose singen. Wenn Gott das will, bei ihm ist nichts unmöglich. Das können wir nicht verstehen, aber es macht Mut, oder? Denn wir dürfen das auch auf uns übertragen. Und darum ist die Geschichte in der Bibel voller ehrlicher Geschichten, nicht von Heldengeschichten, wo nur immer die Talentierten, die makellosen Menschen Gottes Diener sein dürfen, sondern auch die Kaputten. Alle, die sich Gott zur Verfügung stellen, wenn er ruft. Gott kommt mit jedem Menschen zum Ziel, der sich rufen lässt. Das ist das Entscheidende. Nicht unsere Stärke und Schwäche, sondern Gottes große Barmherzigkeit, so heißt es hier. So wird aus dem Ende ein neuer Anfang. Und dann das Dritte. Was hat das nun ausgemacht, berufen zu sein? Gott sagt, Mose, fang neu an. Bei Mose wird deutlich, Gott hatte immer noch einen guten Plan mit ihm. Es war nicht zu spät, obwohl sein Leben eigentlich schon zu Ende war. Hatte Gott noch eine Berufung und einen Sinn. Und das hat er eben auch für uns, dass er sagt, ich habe immer noch einen Sinn für dich, ein Ziel. Wenn du dein Herz heute Morgen mir zuwendest und sagst, Jesus, ich sehe, ich bin am Ende, ich bin am Horeb, mein Leben liegt im Trümmern, es ist 5:05, meine Zeit ist abgelaufen. Aber wenn du sagst, folge mir, und ich habe eine Zukunft für dich, dann will ich das tun, auf dein Wort hin. Das ist alles, was wir tun sollen. Und auch wenn der ein oder andere gar nicht mehr laufen kann, sondern im Bett liegt, wir können immer noch beten und uns so an Gott hängen und so erleben, dass er uns gebraucht. Der Kirchenvater Augustinus, der hat einmal über die Kraft des Gebetes gesagt, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Wollte keine Soldaten, wollte kein Reichtum. Gesagt, gebt mir betende Mütter, denn die lieben am meisten. Und die beten am treuesten, wenn ihr Kind in Not ist. Und ich rette die Welt. Und in Jakobus 5 heißt es, wie wir das hier oft gemeinsam beten, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden getan hat, und ihm wird vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Nicht die Menschen sind stark. Gott ist nichts unmöglich. Gott ist gut und er beruft dich. Fang mit mir an. Du sollst mein Kind werden, auch wenn du schon ein Opa, eine Oma bist. Es ist nicht zu spät, solange du atmest. Und ich darf dir das heute auf den Kopf zusprechen und sagen, du bist kein hoffnungsloser Fall. Du bist noch lange nicht am Ende, denn deine Hoffnung lebt. Und die wird auch noch leben, wenn du hier die Augen zumachst. Und wenn du dann bei ihm bist, ist alles gut. Aber wir können noch mit über 80 Gottes Kind werden. Und wir haben das vor ein paar Wochen hier gefeiert. Da war unsere Schwester Anneliese und sie hat diese Entscheidung getroffen, diesen Schritt gemacht. Mit über 80. Ist ein Kind Gottes, ist hier in unserer Mitte und freut sich. Wunderbar. Bei Mose geht die Geschichte so weiter. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun gehe, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und das soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Und das ist auch nochmal so eine Erinnerung an uns, dass Gott sagt, ich bin immer derselbe. Ich bin heute der Gott, der ich bei Mose war. Ich bin derselbe Gott für dich, der ich für Mose war. Und vielleicht bist du immer noch nicht überzeugt, und dann darfst du wissen, Mose war es auch nicht. Wir hören das hier. Er diskutiert und argumentiert und will nicht. Und es läuft am Ende so, dass er den Glauben hat, loszugehen, einen ersten Schritt zu machen. Und er kommt immer wieder an Punkte, wo er zweifelt, meistens auch an sich selber, nicht an Gott, an sich selber. Aber jedes Mal hilft ihm Gott. Mose war selten in einer Situation, wo er die Dinge im Griff hatte. Das Volk hatte nichts zu essen, nichts zu trinken und er konnte nichts machen, als Gott zu vertrauen. Weil er oft an diesen Orten war, die wir Horeb nennen, wo er nicht versorgt war, wo er aus der Komfortzone raus musste. Und da hat er Gott erlebt und das Volk mit ihm. Also, das ist der Grund, warum auch wir neu anfangen dürfen, weil Gottes Name heißt, ich bin. Der ich bin heute noch derselbe, ich bin dein Gott, wage es mit mir und ich werde bei dir sein. Amen.